Heute ist der 17.09.2014. ABS-Magazin! Wir wollen nicht nochmal hören. Und ja, herzlich willkommen beim ABS-Magazin, das jeden Mittwoch um 16 Uhr hier auf Radio X zu hören ist. Das Studio ist voll und wir haben ja einige Leute und wieder einige Themen.
Ja, und
hallo Nils.
Genau, da wollte ich gerade drauf hinaus. Ich bin der Nils und neben mir sitzt der geschätzte Andi und
hallo
Andi.
Hallo,
sag mal hallo Andi.
Hallo Andi.
Gut, sehr schön.
Wir haben ja einige Themen heute wieder vorbereitet.
Genau, einiges.
Und zum einen haben wir hier Wohnen als Ware, Wohnen als Gemeingut. Perspektiven städtisch-soziale Wohnungspolitik. Da gibt es morgen eine Podiumsdiskussion und werden darüber ein bisschen sprechen zu diesem Thema. Da haben wir auch zwei Gäste dazu eingeladen. Das ist einmal der Tim und einmal der Sebastian.
Zum Tim muss ich ganz ehrlich noch sagen, hallo.
Hallo.
Sagt mal hallo.
Hallo.
Ja, Sie sind tatsächlich hier. Wir freuen uns ganz besonders, den Tim heute hier wieder begrüßen zu können, unseren Lieblingsstudio-Gast. Nein, das überhaupt nicht, nein. Aber der Tim war schon öfters auch zu diesem Themenkreis hier als, wie könnte man dich bezeichnen, als Sachkundiger, als Sachverständiger, als Mensch aus dem Viertel?
Ja, im Moment eher genervter vielleicht.
Okay, gut.
Ja, und genau, und wir haben natürlich hier noch unsere Co-Moderatoren, kann man die so nennen?
Ja, auf alle Fälle.
Also ja, und da ist einmal nämlich hier die geschätzte Dame dabei, die Jule. Hallo Jule.
Schön, hallo hoch. Leute.
Wir müssen näher rankommen.
Hey, ich bin die Jule, ich bin 32 Jahre alt und werde hier in Zukunft mein Bestes versuchen, dazu beizutragen, das ACFB-Magazin mitzugestalten und wünsche euch viel Spaß bei der Sendung.
Ja, ja, cool, danke dir. Und wir haben noch
die Gabi bei uns. Gabi, komm doch auch mal ins Mikrofon, hallo. Die Gabi ist ja sonst, sag mal hallo, komm.
Hallo.
Ja, Gabi ist sonst eher redaktionell dabei. Mitarbeit drängt sich nicht so gerne ans Mikrofon. Wie andere hier im Studio. Vielleicht nicht mal angucken, wo ist ein Spiegel. Und wir haben das zweite Thema vorbereitet zusammen. Das geht um eine Ausstellung im Historischen Museum. Gefangene Bilder, Wissenschaft und Propaganda im Ersten Weltkrieg. Und dazu haben wir die Frau Corinna Engel vom Historischen Museum eingeladen.
Das war Nitro Injekta mit einem russischen Lied. Namens weiß ich nicht, kann ich nicht aussprechen, ist auf Krillisch. Und genau, die haben wir am Montag in der Raumstation gesehen. Sehr schönes Trio aus Berlin, wohnen jetzt in Berlin, kommen aus Russland. So, wir machen jetzt hier weiter mit dem weiteren Programm. Und zwar Wohnen als Ware, Wohnen als Gemeingut. Aber erstmal sprechen wir um das Philosophikum. Da gibt es aktuelle Themen. Und da wollte der Nils nochmal was... der Nils, sage ich schon.
Ja. Wir wollten den Tim was fragen.
Den Tim wollte ich mal fragen dazu. Da gibt es ja neue Informationen, dass da anscheinend das Philosophikum jetzt verkauft werden soll. Da gibt es einen Käufer und eine Anfrage dazu. Und Tim, weißt du denn da, was aktuell ist? Kannst du da uns auf den aktuellen Stand bringen?
Ja, also ich denke, es ist nicht alles klar, aber wie es im Moment aussieht, wird das Ding jetzt an Privatinvestor verkauft. Vielleicht sollte ich erstmal kurz noch dazu sagen, worum es beim Philosophikum geht, weil da sind seit ein paar Jahren über 150 Leute mit noch viel mehr Unterstützern, die gesagt haben, wir wollen dort ein gemeinschaftliches, solidarisches Wohnprojekt drin verwirklichen. Die haben schon sehr konkrete Pläne jetzt in den letzten Jahren ausgearbeitet und der Stadt auch präsentiert. Und das wäre ein ganz tolles Projekt gewesen, muss man leider fast schon sagen, wie es im Moment aussieht. Wo wirklich auch gewährleistet wird, dass so ein Grundstück dem Markt entzogen wird, dass es günstige Mieten gibt, dass es auch gefördertes Wohnen gibt. Eine Kita soll rein, Stadtteilzentrum sollte rein. Es wäre ein ganz tolles Projekt gewesen, wo wirklich in den letzten Jahren unglaublich viel Arbeit reingeflossen ist. Zuerst hat die Stadt immer gesagt, ja, wir finden das ganz sympathisch, also die Stadt, der Magistrat, wir finden das ganz sympathisch, macht doch mal. Und jetzt ist so die neueste Entwicklung seit letzter Woche, glaube ich, dass sie jetzt tatsächlich gesagt haben, nein, das Wohnprojekt kommt nicht zum Zuge, sondern wir verkaufen das Ding an einen Privatinvestor. Was natürlich das war, was viele schon die ganze Zeit befürchtet haben, was jetzt Wirklichkeit geworden ist. Und das ist ziemlich mies, also es ist tatsächlich, glaube ich, für den Campus und für den Stadtteil und auch für die ganze Stadt ein sehr schlimmes Signal. Und leider wird es im Moment auch noch so verkauft, als wäre das alles ganz so schlimm, gar nicht so schlimm von der Stadt, denn es käme ja ein Studentenwohnheim rein. Da sagt erstmal jeder, ja, das ist ja auch eigentlich ganz coole Idee, dann Studentenwohnheim reinzumachen. Wenn man jetzt aber mal näher hinguckt, ist das eben gar nicht der Fall, sondern ganz konkret dieser Investor, der hat betreibt auch schon woanders sogenannte Studentenwohnheime, wobei er nennt die offiziell Smart Living for Smart People und gleichzeitig
schöner auch, Name übrigens, ne?
Genau.
Ja, schöne neue Welt.
Und das ist einfach extrem, wirklich extrem teurer Wohnraum. Da kosten die Zimmer, man kann sich das angucken, die bauen gerade in der Dickesallee, dort sollen die Zimmer kosten zwischen 23 und 28 Quadratmeter Euro den Quadratmeter. Das ist wirklich, das toppt alles, was irgendwie in der Stadt an Wohnraum bis jetzt da war.
Das ist auch für Studenten gedacht.
Naja, offiziell wird so verkauft. Tatsächlich sind es einfach kleine Wohnungen, zu 20 Quadratmeter, soll auch dann in irgendeiner Form sich an Studenten richten, offiziell. Aber wenn man genau hinguckt, ist es entweder für Studenten, die jetzt zum Beispiel am House of Finance studieren und nebenbei einen Job haben, wo sie viel Geld verdienen, oder es ist für Berufspendler, oder es ist eben für Studenten mit reichen Eltern, die gibt es natürlich auch. Also so nichts dagegen zu sagen, dass die irgendwo wohnen können. Aber
da besteht natürlich dann die Angst, dass da in dem Philosophikum dann auch sowas entsteht.
Ja, das ist im Moment das klare Signal. Also man kann sich das dort angucken und man kann wirklich sagen, die Mieten werden zwischen 25 und 30 Euro im Quadratmeter liegen. Es gibt dann noch besonders special irgendwie serviced apartments in diesen Dingern. Das heißt, man kann da irgendwie für 4 Wochen wohnen oder auch länger und kriegt dann, ich weiß nicht genau, die Wäsche gewaschen, was auch immer. Man muss sich um gar nichts mehr kümmern und das ist, denke ich mal, dann ist noch teurer. Auf jeden Fall hat es überhaupt nichts mit den Realitäten zu tun, um die es geht, wenn die Rede davon ist, dass mehr studentischer Wohnraum benötigt wird. Hm. Da geht es natürlich darum, es muss bezahlbarer Wohnraum sein. Hm. Keine, also tatsächlich trifft hier, glaube ich, das Wort Luxuswohnung auch mal zu.
Da frage ich mich, wer sich das leisten soll oder wer sich das als Student, also normaler Student, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, sich leisten kann. Weiß man was über den Bauherrn oder über den Käufer, besser gesagt?
Das ist ein Investor, die machen eigentlich in irgendwas anderem. Ich weiß es gerade nicht ganz genau, aber die haben jetzt seit ein paar Jahren eben auch dieses Immobiliensegment entdeckt, was sie praktisch dazu machen. Und The Flag heißt das, was sie an der Adikesallee gerade bauen. Und unter diesem Label wird es auch so weiterlaufen. Also der Investor heißt RMW Wohnungsvermietung GmbH, was wiederum eine Tochter von irgendeinem anderen Unternehmen ist, was jetzt eben entdeckt hat, dass man gerade im Moment mit hochpreisigen Wohnimmobilien sehr viel Geld machen kann, sehr viel Rendite, und darum geht's bei dieser Sache.
Also die heißen RMV, also wie ist das
RMW, glaube ich.
Oder RMW?
Ich glaube RMW, also man findet am leichtesten, wenn man The Flag Frankfurt googelt, dann findet man Vergleichsprojekte und dann kann man sich ja auch noch mehr dazu rauskriegen zu diesem Investor.
Ja, da haben sich ja wirklich einige Politiker haben sich ja dazu geäußert. Wie zum Beispiel gab es, glaube ich, habe ich jetzt letztens gesehen, man müsse jetzt noch schauen, ob mit städtischer Förderung die Mieten gesenkt werden können. Also so war das in einem Zeitungsartikel.
Ja, ja.
Das heißt, im Endeffekt soll es dann eigentlich dann die Einnahmen nochmal unterstützt werden vom Steuerzahler, sozusagen, dass die Einnahmen für den Investor quasi gesichert sind. Ja.
Genau, das wäre dann der Weg. Also was ich jetzt gehört habe, war, dass der Planungsdezernent und Bürgermeister Kunitz irgendwie tatsächlich gesagt habe, er wird den Investor bitten, auch günstigen Wohnraum zu machen. Ich glaube, in diesem Satz kann man die Kapitulation der Frankfurter Stadtentwicklung zusammenfassen. Und wenn es dann doch dazu kommt, dass es dort geförderten Wohnraum geben sollte, dann ist es genauso, wie du sagst, eben, dass ein Investor mit städtischen Fördergeldern unterstützt wird, subventioniert für extrem teuren Wohnraum. Das ist eben auch die Frage, was soll das?
Ja, es ist ja auch bemerkenswert, dass also da Investoren Zuschläge gegeben werden und die Bürger der Stadt hinten anstehen müssen. Also die Leute, die sich ja um das Philosophikum gekümmert haben, und das sind ja Bürger dieser Stadt, die hier leben und sich da auch investiert haben in Zeit, Arbeit und Ideen. Und man gibt also als Stadt lieber jemanden, der von außerhalb nur kommt, um Geld zu scheffeln, sage ich jetzt, bei diesen Mietpreisen, ist das ein Investor, der da eine Anlage sucht und die damit gefunden hat. Und es ist schon bedenklich, dass die Stadt also sich auch ihren eigenen Bürgern verschließt.
Ja, könnte man so sagen.
So als, ja, Entschuldigung, bei Zeichenbemerkung, muss ja, jetzt ja, mal
ja,
sein.
Ja, ist doch auch, ist okay, wenn du das sagst, Nils.
Ja, gut.
Ja, aber das ist ja natürlich schon so auch, dass das, also ihr habt ja lange mit der Stadt oder mit der ABG, habt ihr ja lange verhandelt oder oder jetzt ja ihr als Gruppe schon, ihr seid ja dann im Endeffekt auf verschlossenen Türen dann im Endeffekt gelaufen, so, also das führt wahrscheinlich auch zu einer Ohnmacht, so, weiß ich nicht, wie geht ihr damit um als Gruppe?
Jetzt erstmal ganz kurz noch zur Klärung, also ich bin selber nicht Teil dieser Gruppe, also ich bin da sehr, also irgendwie nah dran und sympathisiere sehr mit denen. Ich bin in einer anderen Initiative, die sich auf dem Campus einsetzt für den Erhalt des Studierendenhauses. Das nur kurz vorweg. Ansonsten klar, da ist jetzt im Moment erstmal, die Leute sind stinksauer, es ist auch eine Art von Frustration. Es kann sein, dass die in Ohnmacht umschlägt. Ich will es nicht hoffen, also ich glaube, es sind ja Leute auch seit Jahren beim Campus da schon aktiv mit Ideen und Projekten. Vielleicht kann auch das Gegenteilige eintreten, dass jetzt so nochmal so ein Aufweckeffekt da ist und tatsächlich man sieht, man muss grundlegend was an der Stadtpolitik ändern. Und ich glaube, dass es da in Zukunft auch noch massive Proteste geben wird und es wird nicht einfach so durchgehen.
Ja, wir bleiben auf jeden Fall an diesem Thema auch dran bei dem Philosophikum. Das ist ja immer wieder bei uns auch Thema beim ABS-Magazin.
Aber auch die Problematik mit dem Wohnraum ist davon nicht zu trennen. Und die Perspektiven für Arbeit um bezahlbaren Wohnraum, oder da hast du ja jetzt noch was vorbereitet.
Ja, genau, da habe ich noch ein bisschen was vorbereitet. Und zwar gibt es nämlich morgen im Studierendenhaus im Campus Bockenheim gibt es eine Podiumsdiskussion unter dem Thema Wohnen als Ware, Wohnen als Gemeingut, Perspektiven städtischer sozialer Wohnungspolitik. Und das ist morgen schon, den 18. September um 19.30 Uhr, wie gesagt, im Campus Bockenheim, im Studierendenhaus. Und da wird dann auch sprechen Susanne Heeg, Professorin für Stadtgeografie am Institut für Humangeografie der Goethe-Uni, Ingo Riedmüller, Mitglied im Mietshäuser-Syndikat und Bewohner des Hausprojektes Schellingstraße in Tübingen, Andreas Witz, Mitglied des Vorstands von Wohnbaugenossenschaften Zürich, Verband der gemeinnützlichen Wohnträger, und Wolfgang Siefert, wohnungspolitischer Sprecher der Grünen im Römer, also im Stadtparlament, und Mitglied des Aufsichtsrates der ABG. Und genau, da werden wir jetzt noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ihr habt da ja morgen habt da eingeladen zu dieser Podiumsdiskussion. Es geht da um steigende Mieten, Verdrängungsprozesse und Wohnraumknappheit. Also jetzt nicht nur auf Frankfurt bezogen, sondern auch im Endeffekt ja weltweit, kann man ja fast sagen. Was erhofft ihr euch denn von der Podiumsdiskussion? Was ist denn euer Ziel?
Ja, für uns als Gruppe Kritische Geografie war das Philosophikum durchaus der Aufhänger, diese Podiumsdiskussion zu organisieren. Aber das Philosophikum selbst soll gar nicht im Vordergrund stehen morgen. Für uns geht es darum zu diskutieren, was grundsätzlich wohnungspolitisch in Frankfurt falsch läuft. Und den Grund hattest du schon angesprochen, steigende Mieten, Gentrifizierung, Verdrängung. Und da ist uns aufgefallen, dass häufig als Antwort auf diese Probleme von politischen Entscheidungsträgern argumentiert wird, wir müssen mehr bauen, 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 bauen. Dadurch könnte man irgendwie die Wohnungsfrage lösen. Und wir denken, dass das zu kurz greift, was viel damit zu tun hat, deswegen dieser Titel, dass eben Wohnraum zunehmend warenförmig organisiert ist. Das heißt, wenn man mehr baut, braucht man unter diesen Bedingungen private Investoren. Und die bauen halt nur Wohnungen, wenn sie damit einen Gewinn erzielen können. Und weil Wohnen halt eine Ware und eine Anlagesphäre geworden ist, ist es nicht nur so, dass Investoren einen gewissen Gewinn brauchen, sondern sie brauchen mindestens einen Gewinn, der so hoch ist, also die Rendite muss so hoch sein, wie halt vergleichbaren Anlagesphären, die man auch investieren könnte. Resultat ist, dass dieser Wohnraum, der durch private, profitorientierte Investoren entsteht, immer teuer ist. Also die IHK hat es mal vorgerechnet, dass bei einer Mindestrendite von 5%, was so Investoren halt verlangen, halt man unter 12 bis 13 Euro nicht bauen kann. Das heißt, durch Bauen, Bauen, Bauen und private Investoren, würden wir argumentieren, kann man diese Wohnungsfrage nicht lösen. Die gute Nachricht ist, dass es aber durchaus andere Akteure gibt, die eben nicht profitorientiert arbeiten, sondern gemeinorientiert. Die versuchen halt, durch verschiedene Modelle Wohnraum dem Markt zu entziehen und dieser Warenlogik zu entziehen. Da gibt es eine ganze Reihe an Modellen, historischen Vorbildern.
Stell doch mal was vor. Was
ja, das können öffentliche Wohnungsbaugesellschaften sein natürlich, das können Genossenschaften sein oder eben kollektive Eigentumsmodelle, wie etwa das Mietshäuser-Syndikat, mit dem ja die Philosophikumsgruppe das Objekt des Philosophikums dem Markt entziehen wollte und dadurch sicherstellen wollte, dass eben Wohnraum dauerhaft bezahlbar wird. Also dauerhaft heißt dann in dem Fall tatsächlich über die ganze Lebensspanne des Gebäudes. Das Problem ist aber, gerade bei diesen Akteuren, das kann man am Philosophikum sehr schön veranschaulichen, dass die immer dann, wenn sie neue Projekte realisieren wollen, mit den privaten Investoren konkurrieren. Sei es um Grund und Boden oder eben um konkrete Objekte. Und wenn natürlich jetzt ein gemeinnütziger Wohnungsbauakteur irgendwie versucht, Mieten von unter 10 Euro zu realisieren, wie es im Philosophikum angedacht war, man konkurrieren muss mit Investoren, die, ja, wie Tim ja gerade geschildert hat, 20 bis 27 Euro Miete nehmen, ist klar, wer da den höheren Bodenpreis zahlen kann. Das heißt, Effekt ist, dass solche gemeinnützigen, nicht profitorientierten Akteure, die potenziell dauerhaft bezahlbaren Wohnraum realisieren könnten, dass die halt aus diesem Segment verdrängt werden. Deswegen, genau, braucht's eine städtische Wohnungs- und Liegenschaftspolitik, die die Rahmenbedingungen so setzt, dass halt nicht profitorientierte Akteure zum Zuge kommen. Und deswegen haben wir eben diese verschiedenen Leute eingeladen, genau den Andreas Wirz aus Zürich, Ingo Riedmüller aus Tübingen, die halt vorstellen, wie das in ihren Städten läuft, wo es scheinbar Rahmenbedingungen gibt, die eben Genossenschaften solche Mietsyndikatsmodelle möglich machen. Das wollen wir dann halt zusammen mit Susanne Heeg und Wolfgang Siefert von den Grünen diskutieren, unter der Fragestellung, inwiefern wäre es auch möglich, in Frankfurt solche Rahmenbedingungen zu schaffen, um Wohnraum eben dem Markt und seiner Warenlogik zu entziehen.
Jetzt will ich mal kurz zurück mit den Situationen zu den anderen Städten. Du hast ja erzählt, da gibt es ja verschiedene Situationen und auch verschiedene andere Projekte. Würdest du noch mal ein bisschen einhaken? Hast du da ein bisschen Erfahrung? Kannst du davon ein bisschen erzählen?
Ein bisschen halt. Zwei Städte werden da häufig genannt, wo wir jetzt keinen Vertreter eingeladen haben. Die Stadt München mit der sozialen Bodenordnung wollte eben auf privaten wenn Baurecht geschaffen wird, auf privatem Grund und Boden 30% für sozialen Wohnungsbau reserviert wird, bei öffentlichen Flächen sogar 50%. Das ist diese klassische soziale Wohnraumförderung. In Hamburg ist es beispielsweise so, dass wenn neues Bauland geschaffen wird, 20% der Flächen eben für, oder anders ausgedrückt, nach sozialen Kriterien vergeben wird und eben nicht an den Höchstbietenden. Und auch in Tübingen und Zürich, also unsere beiden Beispielstädte, gibt es Rahmenbedingungen, die eben genau so einen nicht profitorientierten Wohnraum möglich machen. In Zürich ist beispielsweise 25% des Wohnungsbestandes genossenschaftlich organisiert. In Tübingen gibt es einige sehr große kollektive Eigentumsmodelle mit günstigen Mieten, die eben möglich wurden, weil die Stadt unterstützt hat.
Da geht's halt auch um die politische Ebene. Inwieweit könnt ihr euch auch in der Podiumsdiskussion, also ich denke mal, jedem, der diese Frage noch ein bisschen, die du gerade eben dargestellt hast, die Fragen ein bisschen näher erläutert bekommen möchte, der sollte wahrscheinlich morgen zu dieser Veranstaltung kommen. Da gibt's also viel Input von Fachleuten. Aber der politische Rahmen, der nötig ist, um sowas zu machen, wird das auch Teil eures Gesprächs sein? Und wer führt die durch den Abend die Diskussion?
Genau, die Diskussion führt halt die Gruppe Kritische Geografie, konkret Daniel Mullis wird morgen die Moderation übernehmen. Und klar geht zu zeigen, welche lokalen gesellschaftlichen politischen Kräfteverhältnisse sind notwendig, am Beispiel Tübingen oder Zürich, damit sowas möglich wird. Und auch zu fragen, irgendwie, wo sind die Hemmnisse, die Schwierigkeiten, dass es in Frankfurt zumindest bislang, Beispiel Philosophikum, scheinbar so nicht möglich ist. Aber die Hoffnung ist natürlich, dass man auch durch solche Veranstaltungen da möglicherweise ein Umdenken erzeugt und möglicherweise eine Situation kommt, dass eben zumindest ein größerer Teil des Wohnraums zu einer Warenlogik entzogen wird, um dadurch eben zahlbaren Wohnraum für niedrige und mittlere Einkommensschichten sicherzustellen.
Kann man das so auch als ja, ich will jetzt nicht sagen das Ziel, aber so ein bisschen auch natürlich die Hoffnung, ist es die Hoffnung, die man von dieser Podiumsdiskussion hat? Oder was habt ihr für eine Hoffnung?
Klar ist es die Hoffnung, genau. Natürlich darf man jetzt irgendwie auch die Erwartungen an Podiumsdiskussionen nicht hochhängen. Aber wir wollen zumindest erstmal zeigen, ich hoffe, das funktioniert, wie es halt in anderen Städten läuft, dass es da Modelle gibt, wie man irgendwie sowas realisieren kann. Genau, und dann zu schauen, okay, vielleicht kann man ja auch bei politischen Entscheidungsträgern Umdenken bewirken. Philosophikum sieht es gerade vielleicht schlecht aus, aber es gibt ja noch eine ganze Reihe anderer offener politischen Fragen, was etwa mit dem alten Campus in Bockenheim passiert, mit dem offenen Haus der Kulturen, mit den neuen Wohnprojekten, die da entstehen sollen. Und da gibt es ja durchaus Spielräume zu sagen, okay, zumindest ein Teil davon wollen wir marktfern, nicht profitorientiert organisieren. Und da gibt es halt vielleicht durchaus noch Spielraum, ja, den man nutzen könnte.
Ja, das ist natürlich da schwierig. Weiß ich, wie Sie, also ich sehe, ja gut, ich sag jetzt mal, trotzdem ist es da schwierig, glaube ich, da irgendwie Fuß zu fassen in diesem Bereich.
Und ja, aber andererseits, um einzuhaken, ich meine, das Protest und Potenzial wächst in der Stadt. Also ja, es gibt viele Mieterinitiativen, Stadtteilgruppen, Hausbesetzung, es gibt eine Stimmung, wie gesagt, irgendwie, wie die Mietpreise sich hier entwickeln. Es geht in eine Richtung, dass sich, wie gesagt, niedrige, mittlere Einkommensschichten zunehmend keine Wohnung mehr leisten können. Und ich glaube, genau, damit muss man irgendwie politisch umgehen. Und ich glaube, da kann man auch einen Druck aufbauen, hoffentlich, dass sich da irgendwie politisch was ändert.
Also ist dann die Veranstaltung morgen sozusagen ein Teil des politischen Prozesses, an dem ihr euch als kritische Geografen beteiligt, der eigentlich Wissenschaftler seid, und ihr begebt euch da sozusagen als Wissenschaftler in den Diskurs, in den öffentlichen, oder wie seht ihr eure Position da jetzt?
Genau, weil was wir halt morgen machen wollen, ist erstmal aufzuzeigen, dass es überhaupt Alternativen gibt. Also für viele scheint es ja selbstverständlich, dass private, renditeorientierten Investoren die einzigen sind, die Wohnungen bauen können, zu zeigen, da gibt es ganz praktische Beispiele, wie man das machen kann. Es gibt Modelle und es gibt Best Practices, vielleicht aus anderen Städten. Das können wir erstmal leisten in einer Podiumsdiskussion. Ob dann sich der politische Wille so verändern lässt, ob sich ein Druck aufbauen lässt, dass die auch realisiert werden, ist dann erstmal eine andere Frage. Aber wie gesagt, was wir machen wollen, ist erstmal zu zeigen, es gibt durchaus Alternativen, wie man Wohnraum anders organisieren könnte.
Ja, dann sag doch einfach nochmal, also morgen ist Donnerstag, der 18. Die Räumlichkeiten, wo man sich einfinden,
genau,
Frau, sich einfinden
soll. Genau, um 19:30 geht die Podiumsdiskussion los, die ganze Veranstaltung, mit der bis um 18:30 mit einer Audioinstallation zum Runden Tisch Kulturcampus. Also los geht's um 18:30, die Podiumsdiskussion um 19:30, und das Ganze im Festsaal im Studierendenhaus auf dem alten Campus in Bockenheim.
Und der Eintritt ist natürlich gratis, also
klar, der Eintritt ist frei,
nicht gratis, sondern frei.
Genau, weil finanziell gefördert wie die ganze Veranstaltung durch den ASTA, die Universität Frankfurt. Und dir nochmal einen herzlichen Dank, dass Sie die Fahrtkosten übernehmen.
Und dann können wir vielleicht nochmal kurz zu der Audioinstallation kommen. Da ist dann der Tim wieder unser Mann. Du schaust mich jetzt so fragend an, hatten wir vorher drüber, gut, okay, dann interpretiere ich deinen Blick nur falsch, Entschuldigung. Also die 18:30 ist die Audioinstallation, vielleicht kannst du uns dazu was sagen. Eine Installation zum Kulturcampus von Lina Letizia Blatt, Miriam Kiel, Henrike Lindenberger und Maike Weigel.
Genau, das ist, hat jetzt erstmal unmittelbar mit der Veranstaltung nichts zu tun, aber hängt schon damit zusammen, weil es eben doch da zentral um den Campus geht. Und diese Audioinstallation ist von Studentinnen der Theater-, Film- und Medienwissenschaft hier in der Uni gemacht worden, als ein szenisches Projekt im Studium. Und die beschäftigt sich mit allem, was unter diesem Begriff Kulturcampus läuft. Die haben dazu Leute, die daran beteiligt sind, interviewt, haben Gespräche aufgezeichnet mit Akteuren auf dem Campus, von den Bürgerinitiativen bis aber auch zu der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst und anderen, und machen daraus eine Installation, wo man sich das anhören kann. Es ist noch mal als runder Tisch irgendwie aufgebaut. Und genau, das fängt, kann man ab 18:30 sich bereits ein bisschen, wenn man ein bisschen früher da ist, sich schon anhören, nach der Veranstaltung sicher auch noch. Das ist einfach mal ganz interessant, zumindest um so einen Überblick zu kriegen, was unter diesem Begriff Kulturcampus überhaupt verschiedene Leute verstehen.
Ja, hatten wir ja auch schon öfters mal in diesem Rahmen hier gesprochen über Kulturcampus, also ein weiterer Aspekt dessen. Und dann habt ihr aber auch irgendwie ein Topic an dem Abend noch, die Öffnung der neuen Campusbox. Was ist denn das für eine Kiste oder für eine Schachtel, die ihr da eröffnen wollt?
Ja, da sind wir selber noch gespannt.
Ah.
Also das ist erstmal
verratet ihr nicht, gell?
Nee, wir verraten gerne, weil es ja schon zu verraten gibt. Das ist eine ganz neue Idee irgendwie, die ist so 1, 2 oder ein paar Wochen alt, immer schon so ein bisschen rumgesponnen, dass sich eben auf diesem Campus der Verweis zusehends, gleichzeitig ist es aber auch ein Ort, wo sehr viel möglich ist, wo man Sachen machen kann, wo man eigentlich selbst aktiv werden kann und nicht eben darauf warten, dass die Stadt einen mit einem Kulturcampus segnet und beglückt und irgendwie wartet, dass das endlich passiert, sondern der Ansatz dahinter ist, wir machen das jetzt erstmal selber, dass wir uns den Raum da auch nehmen, und die Idee ist da eigentlich ein Projekt, was wirklich bis jetzt erstmal so eine spinnerte Idee ist, die wir aber ab heute Abend versuchen umzusetzen. Zwar wollen wir erstmal eine kleine Box bauen, so als kleinen Prototyp, und die vorm Studierendenhaus aufstellen. Die wird dann am Donnerstag schon da stehen. Das soll aber der Anfang sein. Das soll dann sich erweitern. Es hängt natürlich davon ab, dass möglichst, also dass viele Leute die Idee irgendwie spannend finden, diese Box zu vergrößern, andere Boxen dazuzustellen. Da können dann stattfinden irgendwie von einmal ein Ort, wo es Informationen gibt, aber eben auch darüber hinaus kann das ein Ort sein, der immer in Bewegung ist, wo Barabende stattfinden, Performances, Konzerte, auch mal Veranstaltungen, einfach mit der Idee, den Campus mit Ideen zu bespielen oder Sachen, die man selber gut findet, dass da mal was los ist. Also da ist ja im Kotz ist sowieso immer schon auch viel los, aber ansonsten ist der Campus jetzt so ein bisschen am Verweisen und unser Ansatz ist da einfach, ja, den Raum muss man sich halt nehmen und wir sind selber gespannt, was passiert und wie viele Leute sich da einbringen mit eigenen Ideen. Jeder ist herzlich willkommen.
Ja, das hört sich auf jeden Fall alles sehr spannend an. Ja, dann bedanke ich mich erstmal bei euch. Schön, danke, dass ihr da wart und dass ihr auch die ganzen Zuhörer einladet zu der Podiumsdiskussion morgen ab 18.30 Uhr im Studierendenhaus.
Da sind wir wieder oder immer noch beim ABS-Magazin heute am 17.09. Diesmal aus Studio 2. Sonst stellen wir immer aus Studio 1. Das ist für euch zu Hause eigentlich völlig irrelevant, aber ich wollte es trotzdem mal erwähnt haben unter dem Aspekt Dinge, über die man spricht, die man aber lieber nicht erwähnt haben sollte.
Funktioniert nämlich doch.
Ja, funktioniert nämlich doch, genau. Was haben wir gerade für Musik gehört? Andi, kannst du dazu was sagen?
Das war Resistencia Suburbana.
Aha, gut.
Ich glaube, die kommen aus Argentinien, weil die haben nämlich einen argentinischen Akzent.
Mhm. Gut, das kannst du auseinanderhalten, ich nicht. Du bist da ja schon fast Native Speaker mittlerweile. Ja, wir kommen zu unserem nächsten Thema. Das ist die Ausstellung im Historischen Museum, die begonnen hat am letzten Woche, am 12. Das sind die Ausstellung mit dem Titel Gefangene Bilder, Wissenschaft und Propaganda im Ersten Weltkrieg. Und dazu begrüße ich jetzt Corinna Engel. Hallo Corinna, guten Tag, grüß dich.
Hallo Nils.
Und die Gabi auch nochmal hier in der Runde.
Hallo.
Du bist als für die Öffentlichkeitsarbeit beim Historischen Museum zuständig, so ganz allgemein und platt besprochen.
Genau, ich gucke, dass die Ausstellungsinhalte überall dahin kommen, wo sie interessieren könnten.
Ja, also zum Beispiel heute auch zu uns. Und du gehst auch manchmal dahin, wo die Inhalte hingehen. Sehr gut. Diese Ausstellung, da waren die Gabi und ich gestern da und wir wollten einfach erstmal so ein bisschen was dazu sagen. Willst du anfangen?
Ja. Ja. Die Ausstellung heißt Gefangene Bilder, Wissenschaft und Propaganda im Ersten Weltkrieg. Und ja, sie eröffnet neue Blickwinkel auch auf den Ersten Weltkrieg. So ist es, haben wir das empfunden, so ist es uns ergangen. Es geht da um Kolonialsoldaten, also um ja nicht europäische Soldaten, die da auch zwangsrekrutiert wurden. Und ja, um das Schicksal dieser Menschen. Und um verschiedene Aspekte, die dieser Krieg auch aus ihrer Sicht mitgebracht hat.
Ja, auch eben im Titel, es geht auch um Propaganda, also wie die Menschen zum einen instrumentalisiert wurden für die Kriegspropaganda, wird dargestellt. Und es gibt aber auch noch diesen Aspekt der Wissenschaft.
Und ja, der Aspekt der wissenschaftliche Aspekt, also diese Kolonialsoldaten wurden auch zum Untersuchungsgegenstand von Forschern in bestimmten Lagern. Da war es eben möglich, dass man ja Zugang zu den verschiedensten Ethnien aus der ganzen Welt bekam, ohne sich dorthin begeben zu müssen, sondern man hatte eben Menschen aus den verschiedensten Kulturen vor Ort und konnte dann dort an diesen Menschen auch ja Untersuchungen vornehmen, Rassen auf Rassenmerkmale untersuchen, vermessen, Stimmen aufnehmen, auch Forschungen anstellen, Bilder machen. Also ganz schwierige Themen eigentlich.
Ja, und die Ausstellung kann man vielleicht kurz noch dazu sagen, also wenn man ins Historische Museum kommt, die befindet sich im zweiten Stock in dem ehemaligen in der Kaiserpfalz, ne? Dem Pfalzgebäude ist das noch.
Das ist der Bernusbau des Saalhofs, um ganz genau zu
sagen. Okay, genau, ja.
Bernusbau
danke.
Des Saalhofs, aber zweiter Stock.
Stimmt. Ja, zweiter Stock. Und wenn man dann in diesen Raum hineinkommt, er ist nicht sehr hell erleuchtet, also ist jetzt nicht duster, aber so ein bisschen von der Stimmung her gedämpftes Licht. Die Exponate selbst sind natürlich alle gut zu erkennen, sind auch entsprechend ausgeleuchtet. Aber man kommt erstmal eine Installation vorbei. Das ist also eine Multimedia-Installation, bestehend aus Fotos. Man könnte es wie Dia-Show nennen, ein bisschen. bisschen. Es sind auch Filme dabei, so Filmschnipsel sind auch ein paar dabei. Und diese Installation ist von der Ästhetik her so ein bisschen auch an die Zeit angelehnt. Es gibt nämlich also kein gesprochenes Wort in dieser Installation, sondern es gibt Texttafeln, so wie man das aus der Stummfilmzeit 1914 wohl auch allgemein kannte, und wird da ein bisschen eingestimmt auf die Ausstellung. Und wenn man sich darauf einlässt, diesen Film, der läuft in der Endlosschleife, das ist, dauert auch nicht sehr lange, aber der stimmt einen schon ziemlich auf die Ausstellung und auf die Inhalte ein, dann kommt man an eine kleine Rotunde. Also das ist so ein Rund, das offen ist an zwei Seiten, und man kann hineintreten, und in dieser Rotunde befinden sich Porträtaufnahmen von eben den Kriegsgefangenen. Und vielleicht ist das auch der Punkt, wo wir in die Ausstellung ein bisschen einsteigen können. Denn die Menschen, die dort abgebildet sind, die treffen wir, hören wir und sehen wir auch in den Inhalten, die später in der Ausstellung zu sehen sind, dann nochmal wieder.
Ganz genau, das ist quasi das Zentrum der Ausstellung. Und die 15 Porträtaufnahmen bilden den Anlass für die ganzen Fragen, die dann in der Ausstellung abgewickelt werden oder die dann thematische Einheiten in den Ausstellungsabteilungen bilden. Die 15 Porträtierten sind im Frobenius-Institut entdeckt worden. Die gibt es schon 15 Jahre, diese Porträtaufnahmen. Vor 15 Jahren hat sie der Archivar und Fotograf Peter Steigerwald aus dem Frobenius-Institut in die Hände bekommen. Das waren damals noch Negative, und man hatte noch gar keine Ahnung, was sich dahinter verbirgt. Und die Neugier hat ihn getrieben, vielleicht auch das Gespür dafür, dass das eine tolle Qualität sein könnte, die dabei rauskommt. Und er hat sie abgezogen, und das, was er entdeckt hat, war wirklich grandios. Denn diese Bilder sind so gestochen scharf, dass man in den Augen der Porträtierten den Schatten des Fotografen sieht. Also der Fotograf spiegelt sich in der Iris der Porträtierten, und in Verbindung mit der Erhabenheit dieser Gesichter, von denen so eine, ja, ich weiß nicht, wie ihr es empfunden habt, aber wir sagen immer, es ist so eine Faszination, die von ihnen ausgeht. Die sind irgendwo so, auf der einen Seite kann man nicht sagen, sie wirken stolz, weil das Kriegsgefangenen-Dasein schon irgendwo mitschwingt. Mhm. Auf der anderen Seite sind sie aber auch nicht gebrochen. Also sie wirken auch in keinster Weise jetzt schwach.
Oder menschlich wirken sie sehr menschlich.
Wirken sehr, sehr menschlich, mit Gefühl und stark, aber immer, also es ist so eine Gratwanderung. Auf der anderen Seite sind sie ja auch Forschungsobjekte.
Ja, aber die Qualität der Aufnahmen führt einen ganz nah an diese Menschen heran. Mhm. Also es ist jetzt, wenn man so Bilder kennt aus dem Familienumkreis oder sonst irgendwie, die aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts sind, dann sind die immer irgendwie unscharf oder die Qualität ist nicht so gut. Aber da ist tatsächlich, es ist so, als wenn das Foto gerade eben erst gemacht worden wäre. Also man ist zeitlich auf einmal ganz nah bei diesem Menschen, der höchstwahrscheinlich schon gar nicht mehr lebt, und ist auf einmal bei ihm. Und man hat eine persönliche Ebene. Und was mir aufgefallen ist, es sind auch überwiegend junge Menschen. Also das ist auch ein Merkmal des Krieges, was da auch deutlich wird, dass also Menschen ihrer Jugend, ihrer Perspektiven, ihrer Zukunft, ihrer Möglichkeiten beraubt werden oder wurden. Mhm. Und das sind also so ein Wust an Eindrücken, der einem da über den Kopf zusammenschlägt, wenn man sich erstmal auf die Bilder einlässt ein bisschen.
Und die haben natürlich auch versucht, Fotografie-Experten für diese Ausstellung einzunehmen, und hatten durch Peter Steigerwald viele im Boot. Und die können dann wunderbar erklären, dass im Grunde mit einer digitalen Technik so eine Tiefe, wie sie Nils jetzt gerade beschrieben hat, gar nicht zu erzielen ist. Also das ist dank dieser Silber-Gelatine-Abzugstechnik, die noch ganz traditionell im dunklen Labor mit vielen Chemikalien passiert, ist es möglich, eben so eine Bildqualität zu erzielen. Aha. Dass das Ganze ja so einen Sog entwickelt. Der Betrachter wird quasi zu den Porträtierten ins Bild gezogen.
Und wenn man dann diese Rotunde verlässt, also dann hat man die Möglichkeit, entweder links oder rechts zu gehen. Also man kann die, aber es gibt in der Ausstellung in dem Sinne keine logische Abfolge, der man als Besucher folgen muss, sondern man kann einfach also auch sich auf die Exponate einlassen und wird dort ganz faszinierende Dinge entdecken, aber das Faszinosum ist nicht immer eines, das einen begeistern lässt, sondern das ist eher, man erfährt auch vieles über den Krieg vor 100 Jahren.
Also die Idee ist, die Porträtierten werden in der Rotunde in diesem White Cube gezeigt und der Betrachter oder der Besucher entwickelt sofort die Idee, wer ist das, warum sind solche Fotos möglich, wo sind sie gemacht, und genau auf diese Fragen antworten dann die Abteilungen, die außerhalb des White Cubes aufgebaut sind. Und er erfährt dann zum Beispiel in einer ersten Abteilung alles über das Kolonialsoldatenwesen im Ersten Weltkrieg, woher kamen eigentlich diese Kolonialsoldaten? In der Hauptsache wurden die natürlich von den großen Kolonialmächten Großbritannien und Deutschland eingesetzt.
Frankreich.
Frankreich.
Macht nichts.
Und die Franzosen hatten, also schon 1870 haben die Franzosen schon mit Kolonialheeren gekämpft und hatten da auch verschiedene Möglichkeiten, diese sogenannten Tirailleurs Senegalais zu rekrutieren. Darüber erfährt man über Postkarten, wie das gemacht wurde und wie es den Franzosen überhaupt gelungen ist, diese Soldaten zu motivieren. Denn man muss sich ja vorstellen, der Erste Weltkrieg war ein Krieg, wo Nationen gegeneinander ins Feld gezogen sind. Da hat der Nationalismus eine große Rolle gespielt und die Kolonialvölker waren ja letztlich ja sowas wie Gefangenenvölker und waren überhaupt nicht motiviert, in diesen Krieg zu ziehen.
Es gab ja da auch viele Zwangsrekrutierungen. Man hatte da nicht unbedingt so die Chance zu sagen, ich will oder ich will nicht, sondern es war, also man wurde verkauft oder man wurde, also einer der Tonbeispiele, die sie dort auch haben, also es gibt Leute, die in diesem Gefangenenlager in Wunsdorf waren, über das vielleicht auch gleich noch sprechen, der sagte, dass er sich seinem Schwager oder Onkel verpflichtet fühlte und deswegen zum Militär gegangen ist, weil der hätte sonst gehen müssen. Also auf ganz abstrusen Wegen sind diese Menschen dann in diesen Krieg in Europa hineingezogen worden.
Genau.
Vielleicht kann man da noch mal kurz was in der Ausstellung auch bewusst wird. Also es gibt viele Aspekte, weil das, was wir jetzt hier erzählen, die Gabi und ich und auch die Corinna, das sind alles nur Teilaspekte. Also da steckt viel mehr drin. Also wenn man jetzt die Sendung gehört hat, heißt das nicht, dass man sich die Ausstellung nicht mehr anzuschauen braucht. Aber ein ganz wesentlicher Aspekt ist, wenn man an diese Schlachten in den Schützengräben des Ersten Weltkrieges denkt. Da sind ja Millionen von Menschen gegeneinander aufgehetzt worden, haben sich gegenseitig abgeschlachtet. Und von diesen Kolonialsoldaten, das sind 1,5 Millionen, also von England und Frankreich insgesamt in die Schlachtfelder um Verdun oder wo das überall war, geschickt worden, um sich dort verheizen zu lassen. Und dieser Krieg hätte ohne die Kolonialvölker vielleicht gar nicht so lange dauern können. Also das ist so eine, ja, muss man jetzt nicht diskutieren, das ist so ein Eindruck, den ich da gewonnen habe. Ist eigentlich eine Katastrophe, was da passiert ist. Und das ist viel zu wenig in unserem Gegenwart bewusst.
Ja, in unserem Bewusstsein ist vor allem nicht verankert, dass diese Menschen überhaupt mitgekämpft haben. Und sie haben ja nicht nur eine Rolle als Soldaten der Kolonialmächte gespielt, sondern sie wurden auch für die Propaganda eingesetzt. Also das heißt, wenn sie gefangen wurden, wie das den Kolonialsoldaten passiert ist, die in der Ausstellung zu sehen ist, die wurden nämlich im Gefangenenlager in Wünsdorf, das ist 40 Kilometer bei Berlin, porträtiert, dann hat man auch versucht, sie für die eigenen Interessen sozusagen umzustimmen, infiltrieren. Und das soll die Ausstellung auch zeigen, das zeigt die Ausstellung an guten Beispielen, dass eben den Soldaten in Wünsdorf an nichts mangelte. Und die wurden gut behandelt, die Kolonialsoldaten, im Vergleich zu den
anderen Kriegsgefangenen.
Und die Deutschen haben dann versucht, Überläufer zu erzeugen.
Und das hat man dann darüber ja auch gemacht. Das fand ich auch interessant, dass also Kaiser Wilhelm Deutschland war ja mit dem Osmanischen Reich in einer Liaison, also in einem Bündnis. Gegenüber stand die Entente. Das war das Alliiertenbündnis, Franzosen, England und die anderen. Und man hat dann also die Kriegsgefangenen, die muslimische Glaubens waren, hat dann sich Kaiser Wilhelm als Schutzbefohlener aufgespielt, sagt, er ist der Beschützer aller Moslems und hat dann in Wunsdorf eine Moschee bauen lassen, die erste Moschee
in Deutschland,
1915. Mhm. Und das besonders perfide und aber was einen, wo man merkt, die Vergangenheit holt einen immer irgendwie wieder ein, gab es eine Lagerzeitung. Mhm. Und du sagst uns jetzt, wie die heißt?
Die hieß El Dschihad, weiß heute jeder.
Ja.
Und kann damit etwas anfangen, aber dass das erste Erzeugnis in Deutschland gedruckt wurde und auch noch im Auftrag der Wehrmacht, das wissen die wenigsten.
Ja, also der erste Dschihadist war Kaiser Wilhelm.
Ja.
Ja, das liegt nah. Kann man gar nicht anders sagen. Kann ich immer wieder nur verweisen auf die Ausstellung. Aber du hattest gerade eben, oder wir hatten irgendwie den Namen Leo Frobenius, ist schon gefallen, in dem Institut.
Genau.
Kommen wir nochmal zu dem Aspekt auch Wissenschaft. Die Gabi hattest du, das ist ja schon anfangs angesprochen, also wir haben ja auch was über Leo Frobenius herausgekriegt. Vielleicht kannst du das wenige schon mal voranstellen und die Corinna erweitert unser Wissen dann.
Gut, was wir herausgefunden haben, er war wohl ein Ethnologe. Er hat dort in Lagern bei Kolonialsoldaten Märchen und Mythen gesammelt, was ja zunächst erstmal sehr auch ansprechend ist und eigentlich eine ganz gute Idee, sich da auch kulturell zu interessieren und auch Dinge aufzuschreiben und weiterzugeben. Aber er war eben auch ein Kind seiner Zeit und durchaus auch beeinflusst von entstehendem Rassismus, der auch in dieser Zeit eben auch schon entstanden ist. Die Propaganda ging nämlich auch in diese Richtung, auch gegen diese fremden Soldaten. Also man kann da auch Postkarten und Comics sogar sehen, in denen diese Kolonialsoldaten dargestellt wurden als wilde Bestien mit niedrigster Kulturstufe. Und auch der Leo Frobenius bezeichnet wohl in einem anderen Werk die kolonialen Mächte als Sompteure eben der Kolonialsoldaten. Also das ist sehr, sehr zwiespältig durchaus auch.
Genau, aber ich glaube, du schätzt das schon ganz richtig ein. Er war ein Kind seiner Zeit. Was für ihn spricht, ist, dass er wirklich an den Märchen und Mythen interessiert war. Das wäre das, was man heute Kulturanthropologie nennt, anders als die Ethnologie, wo eben eher diese Vermessungsaufgaben erfüllt wurden, wo die Menschen wie Materialien behandelt wurden. Das sieht man auch ganz schön in der Ausstellung. Da gibt es etliche Publikationen, die zeigen, wie eben Schwarze vermessen werden. Und dann gibt es besonders beeindruckend Abgüsse von Ohren, hat man Vergleiche von Ohren verschiedener Ethnien angestellt. Also das sind alles Dinge, die uns heute ziemlich widerstreben und suspekt erscheinen. Und Leo Frobenius war aber Kind seiner Zeit, hat natürlich mit all diesen wissenschaftlichen Methoden auch zu tun gehabt, wobei sein Hauptinteresse, das muss man ihm zugutehalten, wirklich einer anderen Art von Ethnologie galt. Er wollte die Märchen, Mythen, die Lebensweise der Menschen erforschen. Er hat dann auch später dafür gesorgt, dass die Kriegsgefangenen von Wünsdorf nach Rumänien in ein Lager verlegt wurden. Dort hatten sie seiner Ansicht nach bessere Bedingungen. Das Klima war wärmer und er dachte, das könnte besser sein. Er war auch kurze Zeit Lagervorsteher, Lagerkommandant, aber das war nur eine kurze Episode. Also da sagt das Leo Frobenius Institut, das sei nicht der Rede wert.
Aber was in dem Zusammenhang deutlich wird, ist, dass also der Rassismus in Deutschland und dieser Rassenwahn, diese Rassentheorien nicht erst mit 33 in diesem Land entstanden sind, sondern dass die also vorher schon auch von staatlicher Seite im Kaiserreich lanciert wurden. Und letztendlich hat auch das Deutsche Kaiserreich deswegen keine Kolonialsoldaten gehabt, weil Deutschland war halt noch nicht lange Kolonialmacht. Und die Zeit, die es hatte, hat es ja dann in Deutsch-Südwest Ostafrika, Namibia, weitlichstgehend genutzt, um da auch Genozide zu verbreiten. Also von daher ist es jetzt kein Verdienst des Deutschen Kaiserreichs gewesen, keine Kolonialsoldaten zu haben, sondern sie hatten einfach die Ressourcen, nicht durch irgendwelche Kolonien auf diese Menschen zurückgreifen zu können.
Ja, sie waren als Kolonialmacht nicht so erfolgreich und haben dann versucht, das Ganze propagandistisch umzumünzen. Nachdem sie die Bibliothek von Löwen abgebrannt hatten, waren die Deutschen als Kulturbanausen verschrien. Und daraufhin hat man Propagandastrategien entwickelt und versucht, so zu argumentieren, nicht wir sind die Kulturbanausen, sondern diejenigen, die mit Wilden gegen uns Zivilisierte in den Krieg ziehen. Also ist eine ganz schlimme Aussage.
Ja, also und ziemlich verdreht und abstrus wie die ganze Rassendiskussion und das, was daraus entstanden ist. Ich gucke auch auf die Uhr, deswegen ich möchte aber gerne auf zwei Aspekte noch einmal eingehen. Zum einen, es gibt auch zu der Ausstellung ein Begleitbuch und dazu wollte ich dich jetzt noch mal ein bisschen fragen, ob du uns was da erzählst. Da sind noch weiterreichende Informationen drin und auch Bilder mehr.
Begleitbuch stellt zum einen das Ausstellungskonzept nochmal vor und zum anderen diese Ausstellung ist eine enge Kooperation zwischen dem Historischen Museum, dem Institut Français d'Histoire en Allemagne und dem Frobenius-Institut. Das Frobenius als sozusagen Objektgeber, auch mit wissenschaftlicher Betreuung, und das Institut Français d'Histoire hat wirklich inhaltlich auch ganz, ganz viel dazu beigetragen, dass wir heute fünf von den Identitäten der 15 Porträtierten kennen. Céline Lepré war da die wissenschaftliche Kraft, die mit Benedikt Burkhardt, dem Kurator der Ausstellung, geforscht hat und die unheimlich viel in Bewegung gesetzt hat. Also die hat vom Roten Kreuz Briefe bekommen aus dieser Zeit, aus den Lagern, und hat sie gesichtet und war natürlich auch in der Sprachvermittlung eine ganz große Hilfe. Also das Begleitbuch zur Ausstellung versammelt Beiträge von Wissenschaftlern, Frankreich, Deutschland, international, Afrika natürlich auch. Und es sind zum Teil Themen, die mit der Ausstellung zu tun haben, zum Teil aber auch Themen, die darüber hinausgehen. Der letzte Teil der Ausstellung beschäftigt sich mit dem Thema Erinnerung. Da geht es um die Frage, wie werden diese Kolonialsoldaten überhaupt, also wenn überhaupt, erinnert. Da unterscheidet man zwischen Afrika, Deutschland und Frankreich. In Frankreich gab es Monumente zu Ehren der Kolonialsoldaten, sehr wenige. Und in Afrika auch. Die wurden dann aber 1960 nach der Unabhängigkeit Afrikas zum größten Teil zerstört. Heute erinnert man sich in Afrika hauptsächlich deswegen an die Kolonialsoldaten, weil da noch viele Renten anhängig sind, die nie bezahlt wurden. Also sprich, die wurden dann, nachdem sie den Krieg überlebt hatten, auch noch nicht mal wie die französischen Soldaten, Veteranen bezahlt. Und in Deutschland gibt es in Mainz einen Friedhof, in dem gibt es einen Ehrenhain zu Ehren der Kolonialsoldaten.
Ja, das also dieses Buch kann man auch im Handel frei erhalten, aber es macht natürlich auch Sinn, sich die Ausstellung anzuschauen. Man kann es aber auch im Museum kaufen.
Man kann es im Museum kaufen, es kostet 19,95.
Ist also ein großer Band, Bildband.
Und mit ganz tollen Fotografien, das muss man sagen, die 15 Porträts, die im Zentrum stehen, sind auch sehr groß und in sehr schöner Auflösung gezeigt.
Ja.
Aber es wäre unbedingt zu empfehlen, sich diese Ausstellung auch anzuschauen, weil es einfach nochmal ein ganz anderes Erlebnis ist, genau sich diese Bilder wirklich vis-à-vis anzuschauen mit dieser tollen Qualität, muss ich jetzt nochmal sagen.
Und es gibt aber noch ein Begleitprogramm dazu, und dazu war jetzt für mich das Stichwort, auf das Begleitprogramm nochmal einzugehen, das ist eben dieser Soldatenfriedhof in Mainz. Da gibt es am 8. irgendwann demnächst gibt es da eine Führung, eine
begleitete Führung
am Volkstrauertag. Wo war das denn das Denkmäler, ich weiß es jetzt nicht, ich habe hier die Übersicht gerade. Ich habe es mir aber so klein ausgedruckt. Ja, also es gibt ein Rahmenprogramm, es gibt also mehrere Filme dazu. Es gibt auf der Seite vom Historischen Museum, auch das jetzt hier alles einmal einzeln aufzuführen, also
gibt's einen Kalender,
Kalender.
Da sind alle Termine eingetragen und auch nochmal mit Detailinformationen ergänzt, was in den Folder nicht reinpasste, haben wir da noch auf der Homepage notiert. Also der nächste Termin ist am 1. Oktober, eine Diskussion um ja, um Museumsobjekte, die eben diesen Rassismusverdacht oder die irgendwo Rassismus transportieren. Ja. Wie geht man damit um? Das ist natürlich ein Thema, was gerade Weltkulturenmuseum hier in Frankfurt oder überhaupt alle ethnologischen Sammlungen haben. Wie stelle ich solche Objekte, die eigentlich ja mit Gewalt aus den eigentlichen kulturellen Kontexten gerissen wurden, wie stelle ich sowas aus, ohne dass ich, oder indem ich auch gleichzeitig sichtbar mache, dass mir dieser Rassismus, der davon ausgeht, bewusst ist.
Das ist eine ganz spannende Geschichte. Auch die Ebene in eurer Ausstellung, die auch immer wieder kommt, also deswegen ist das auch sehr empfehlenswert.
Genau, ein Wort noch. Im Oktober haben wir eine Kooperation mit dem Filmmuseum, gibt es eine Filmreihe und die ist auch sehr erwähnenswert.
Also auf der Internetseite vom Historischen Museum oder einfach gefangene Bilder in die Suchmaschine eures Vertrauens eingeben. Unsere Sendezeit ist jetzt zu Ende, Andi.
Ja, wir haben noch 50 Sekunden.
Dann verabschieden wir uns jetzt ganz artig und brav. Also, okay. Ja, nächste Woche,
wir singen noch was.
Am 24. ist wieder, weißt du, wer am 24. da ist? Nächste Woche Mittwoch.
Ich glaube, da ist die Dana sogar am Start.
Dana ist wieder da. Können wir jetzt nicht genau sagen, aber jedenfalls nächste Woche, 24. Geht es wieder weiter in der Zeit von 16 bis 17 Uhr.
Genau, und wir sind natürlich auch, können wir die Sendung wieder nachhören auf der Seite absmagazin.de. Da versuchen wir natürlich heute noch die Sendung hochzuladen. Bis dann.
Und für euch im Studio waren die Gabi, die Jule, die Corinna, der Andi und ich.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Wir haben uns gefreut.
Auch vielen Dank.
ABS Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik.